Heute gibt es im Podcast für Schutz und Sicherheit Teil 2 des Interviews. Dazu viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen.
Vielleicht nochmal darauf einzugehen, was Sie gesagt haben, der Unternehmer schaut sich nicht in den Spiegel und sagt, er verstößt gegen das Arbeitszeitgesetz. Es gibt ja ein berühmtes Interview von einem hohen Funktionär eines großen Verbandes, der auf die Frage, wie es mit dem Arbeitszeitgesetz gesagt hat, es geht gar nicht anders, wir müssen gegen das Arbeitszeitgesetz in der Bewachung verstoßen. Ja, also da ist sogar öffentlich dargestellt. Von daher glaube ich, dass da schon viele sich des Themas wussten, aber ist jetzt ein anderes Thema. Gut,
Bleiben wir gerade noch da, weil das ist tatsächlich ein spannendes Thema. Also wir haben ja das Thema der Ermittlungsverfahren des Zolls. Und in den vergangenen Jahren, also nach 266a Hinterziehung von Steuern und Sozialabgaben, StGB, in den letzten Jahren sind diese Ermittlungsverfahren mit dem Schwerpunkt auf Einhaltung des Mindestlohnes geführt worden. In diesem Jahr haben wir wahrgenommen, dass der Prüfungsschwerpunkt auf die Einhaltung der Arbeitszeiten gelegt wurde. Das hängt zwar direkt miteinander zusammen, ist nicht der gleiche Prüfungsschwerpunkt. Also der Prüfungsschwerpunkt hat sich verschoben. Okay. Und wenn wir uns anschauen, die Ermittlungsverfahren des Zolls in diesem Bereich liegen konstant leicht ansteigend über die Jahre hin bei ungefähr 110.000 Verfahren pro Jahr. Ich kann Ihnen sagen, leider haben wir jedes Jahr einige davon bei unseren Kunden, das ist so. Und insoweit ist dieses Thema Verstoß gegen Arbeitszeitregelungen oder auch Hinterziehung von Steuern und Sozialabgaben ein Thema, was durchaus eine große Relevanz hat. Um Ihnen mal eine Hausnummer zu sagen, wenn Sie, also die Verfahren werden gegen einzelne Beschuldigte eröffnet. Das heißt, jeder Beschuldigte braucht einen eigenen Anwalt. Wir hatten ein Unternehmen als Kunden, 4,5 Millionen Euro Umsatz, Inhaber, Frau Prokuristin und ein weiterer Prokurist. Das waren drei Beschuldigte in einem Verfahren nach 266a StGB. Das Ergebnis war, nach ein Dreivierteljahren ist das Verfahren ergebnislos eingestellt worden. Aber auf der Uhr des Unternehmens als Aufwendung für die Verteidigung gegen diese Vorwürfe standen 85.000 Euro. Das tut richtig weh. Also Sie können rechnen, pro Beschuldigten 15.000 Euro ist vollkommen normal. Und wie viele Beschuldigte das sind, das wissen Sie nicht. Größter Fall, den wir hatten, 8 Beschuldigte. Das Verfahren lief 10 Jahre, 500.000 Euro kosten. Also das ist schon dramatisch, was dabei rauskommt. Und wenn wir das jetzt auf die Hinweisgeberrichtlinie herunterbrechen, dann bedeutet das natürlich eins. Also diese Themen hier, Arbeitszeitüberschreitung, Tariflohneinhaltung und auch Auseinandersetzung mit Ausschreibungsvorgaben. Also ob ein Wettbewerber die Vorgaben der Ausschreibung erfüllt, ob er tatsächlich GSSK-Kräfte hat oder ob er diese und jene Qualifikation überhaupt nachweist und. Das kann jetzt sehr viel leichter kommuniziert werden und es wird jetzt mit sehr viel mehr Druck in den Markt hineinkommen, dass also Wettbewerber oder auch ehemalige Mitarbeiter diese Themen viel klarer ansprechen können als bisher. Und dahinter steht natürlich dann sehr eng die Eröffnung des Ermittlungsverfahrens. Also abgesehen davon, wir haben es am Anfang angesprochen, dass die Betriebshaftpflichtversicherung natürlich bei Pflichtversicherung die wichtigste Versicherung für jedes Unternehmen ist, das ist schon klar. Aber direkt dahinter, unmittelbar und gar nicht groß zu trennen, steht dahinter die Strafrechtsschutzversicherung, weil das wirklich richtig wehtun kann, wenn da was passiert. Also insoweit, um das auch klarzustellen, weil das häufig vermischt wird, also es geht nicht um eine Firmenrechtsschutzversicherung mit einem Strafrechtsschutzbaustein, sondern es geht um eine Strafrechtsschutzversicherung. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, aber das ist ein Unterschied. Der Zusatzbaustein in der Firmenrechtsschutzversicherung ist in der Regel eingeschränkter und ist nicht so weitgehend wie eine eigenständige Strafrechtsschutzversicherung. Und deshalb sollte da jedes Unternehmen genommen werden.
Genau. Und da kann man sich ja, wenn man da Fragen hat, an Sie wenden. Wir werden natürlich auch Ihre Daten entsprechend verlinken. Ich hatte neulich von einem Bekannten den Fall, der hat also von einem ehemaligen Mitarbeiter dann eine Anzeige gekriegt, eben beim Zoll wegen Hinterziehung und allem drum und dran. Und zwar natürlich null dran, aber trotzdem hat er erstmal den Zoll im Haus gehabt und hier ein Riesentheater. Und auf den Kosten ist er natürlich sitzen geblieben, weil bei den Mitarbeitern nichts zu holen ist. Der Mitarbeiter hat jetzt zwar eine Anzeige gekriegt wegen Vortäuschen einer Straftat und Schnickschnack, aber das Geld ist trotzdem weg und der Aufwand und der Zoll im Haus und Unruhe. Ja, und genau für solche Fälle ist natürlich dann so eine Versicherung dann definitiv sinnvoll.
Ja, vor allen Dingen, der Zoll ist an der Stelle vollkommen schmerzfrei. Den interessieren die Kosten überhaupt nicht. Also ja, wirklich, also jetzt viele dieser Verfahren, also ehrlich gesagt, muss man überlegen, also wir haben diese Verfahren ja immer wieder. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir überhaupt schon mal ein Verfahren hatten bei einem unserer Kunden, wo unser Kunde verurteilt wurde. Also die sind im schlimmsten aller Fälle zu einem Bußgeldbescheid verdonnert worden sozusagen. Ja. Das war es dann aber auch. Also eine rechtskräftige Verurteilung in dem Sinne kann ich mich nicht erinnern. Und das bedeutet mit anderen Worten, es ist ja gut und richtig, dass das auch kontrolliert wird, dass der Zoll das macht, um auch die schwarzen Schafe herauszufiltern. Aber die Kosten haben sie trotzdem, genau wie sie es eben ausgeführt haben, auch wenn sie unschuldig sind.
Ja. Oder es liegt daran, dass sie halt nur seriöse Kunden haben. Das kann natürlich auch sein.
Das wäre natürlich eine schöne Wahl. Ja, genau. Richtig. Ja, aber ich kann Ihnen noch einen ganz konkreten Fall sagen, wo ich die Hinweisgeber-Richtlinie nutzen werde. Und zwar ganz persönlich.
Sehr gerne.
Ich habe es gibt einen großen Industriepark. In diesem Industriepark gibt es einen Werkschutz. Dieser Werkschutz wird in einer Variante oder wurde über verschiedene Dienstleister von mir betreut. Also mit anderen Worten, ich kann diesen Chemiepark über eine ganze Reihe von Jahren beobachten. Und ich sehe, was da passiert. Und was da passiert, ist Folgendes. Es ist ein unübersichtliches Gelände, es müssen Firmenfahrzeuge des Auftraggebers eingesetzt werden und diese Fahrzeuge werden ab und zu mal eingebeult. Das liegt in der Natur der Sache, man fährt in der Dunkelheit, es gibt überall Rohre und Kanten und unübersichtliche Ecken und dann passt man nicht auf und dann hat man wieder irgendwo einen Stoßfänger eingefahren oder mal rechts vor links übersehen und so weiter. Also großes Gelände. So, und was da passiert, ist Folgendes, jeder der Dienstleister, die ich beobachten kann, möchte eigentlich gerne seine eigenen Fahrzeuge einsetzt. Aber der Auftraggeber möchte das nicht. Da kann man sich schon mal fragen, ja warum, was ist der Sinn davon, wenn ich jetzt als Dienstleister mein eigenes Fahrzeug einsetze? Das ist doch mein Problem. Ja, der Auftraggeber möchte das nicht. So, und dann werden natürlich diese Schäden abgewechselt. Und diese Schäden an den Fahrzeugen, die werden ganz geschmeidig abgewechselt. Das können Sie mir glauben. Also das ist immer derselbe Gutachter. Das ist immer dieselbe Werkstatt. Das ist immer derselbe Sachbearbeiter im Bereich der Verwaltung. Und sie sitzen dann da und sagen, ja, das läuft alles super bei Ihnen. Ganz toll. Also man darf keine externen Autos einsetzen. Es muss immer derselbe Sachverständige, immer dieselbe Werkstatt und immer derselbe Sachbearbeiter sein, der diese Vorgänge bearbeitet. Und die winken das einfach durch. Das in Verbindung mit einer entsprechenden Regelung führt dazu, dass der Kunde, das Sicherheitsunternehmen das entsprechend bezahlen muss. Und ich sag mal, ich könnte jetzt noch mehr dazu sagen, aber letztendlich dahinter steht ganz klar, dass da eine Struktur aufgebaut ist, die nicht so ist, wie man sich die wünscht, um das mal so zu sagen. Und mir ist vollkommen klar, dass diese Struktur dahinter natürlich nur die Spitze des Eisberges ist. Also wenn Menschen sich so gut verstehen und so toll miteinander zusammenarbeiten, dann machen die das systematisch und dann machen die das auch noch in anderen Bereichen. Und dieses Unternehmen, so viel darf ich sagen, hat sicherlich mehr als 250 Mitarbeiter. Und ich freue mich darauf, wenn die Hinweisgeber-Hotline, die Whistleblower-Hotline ab 17. Dezember freigeschaltet wird. Dann werde ich mir nämlich an dem 18. oder 19., an dem Wochenende danach, werde ich mir mal anschauen, wie bei dem Unternehmen funktioniert und werde das mal live ausprobieren.
Gut, in dem Fall mag das funktionieren. Also ich kenne einen Fall aus dem Arbeitsrecht, da funktioniert es leider nicht. Da gibt es eine Struktur zwischen Arbeitnehmer, einem bestimmten Arzt, der dann immer krank schreibt, und einem bestimmten Rechtsanwalt, der das Ganze dann immer vor Gericht vertritt. Und das ist dann einem Arbeitgeber aufgefallen, der hat bei der Krankenkasse angerufen, da hat die Krankenkasse gesagt, ja, wir sehen auch, was hier läuft, aber wir können es nicht nachweisen, dass der Arzt immer bestimmte Leute krank schreibt. Ja, also vielleicht ist auch das dann was für diese Whistleblower-Richtlinie, ja.
Möglicherweise, genau.
Alles klar. Herr Schäfer, ganz herzlichen Dank. Vielleicht noch ein Fazit zu dem Ganzen. Wie sehen Sie das? Ich denke eher positiv.
Also ich finde das grundsätzlich gut. Ich finde das grundsätzlich gut, insbesondere im Hinblick auf das Thema Ausschreibung, was ich eben kurz angesprochen habe. Es ist ja so, dass gerade bei der Ausschreibung von öffentlichen Auftraggebern praktisch immer derjenige mit dem billigsten Preis genommen wird und dass die öffentlichen Auftraggeber überhaupt kein Interesse daran haben, tatsächlich sich mit Details der Kalkulation oder der Gesetzesmäßigkeit der Gesetzeskonformität zu beschäftigen. Und wenn ich jetzt natürlich als Teilnehmer an einer Ausschreibung, der dann als Zweiter, Dritter oder Vierter rausgeflogen bin, die Möglichkeit habe, dort über die Hinweisgeberrichtlinie entsprechend auch vorzugehen, dann begrüße ich das sehr. Denn also das gilt natürlich insbesondere auch für Behörden. Auch Behörden müssen diese Hinweisgeberrichtlinie umsetzen und müssen diese Hotlines haben. So, und damit kann im Prinzip jeder, der in einer Ausschreibung unterlegen ist und der den Eindruck hat, dass das nicht ganz sauber zugegangen ist, kann an die Behörde diesen Hinweis geben und der muss jetzt verfolgt werden. Also von daher, ich glaube, an der Stelle ist das wirklich gut. Die seriösen Unternehmen dürften, glaube ich, nicht viel zu befürchten haben. Und im Übrigen, man darf das ja nicht nur negativ sehen. Also es mag ja auch Missstände geben in Unternehmen, die die Firmenleitung nicht kennen und wirklich
interessieren,
wenn sie das hören. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur mit Leuten zu tun haben, die Geld sparen wollen und ihre Mitarbeiter schlecht behandeln möchten, sondern tatsächlich geht es ja auch darum, dass es Missstände gibt, wo sich der Einzelne möglicherweise nicht traut, die offen anzusprechen. Das kann ja auch sein.
Ja, nee, also wie ich vorhin schon gesagt habe, in größeren Unternehmen 100%, weil ich kann, wenn ich 10.000 Mitarbeiter habe, kann ich nicht wissen, was bei jedem Einzelnen läuft, definitiv. Aber eben bei diesen kleineren, ich lasse mich
ja, überraschen. Ja, und das sind ja auch so Themen. Ich meine, nehmen wir mal was ein bisschen neben der Spur ist, weil das nicht so sehr in dem Tagesgeschäft wahrscheinlich relevant ist. Aber letztendlich, es kann ja auch in diesen Bereich sexuelle Belästigung hineingehen. Dass irgendeine Beispiel, Mitarbeiterin sagt, mein Vorgesetzter, der ist gerne mit mir allein im Zimmer und verhält sich komisch und so weiter. Also ich meine, das ist ja eine ganz schwierige Situation. Wenn Sie in den Start gehen wollen, nicht Ihr Gesicht zeigen wollen, wenn Sie keine Anzeige machen wollen oder können, dann, also das sind ja so Fälle, wo man sagen kann, naja gut, dann ist ein anonymisierter Hinweis, also schau dir mal den Mitarbeiter genauer an, wie der eigentlich mit den Mitarbeitern umgeht, ist ja durchaus hilfreich an der Stelle. Ja,
definitiv oder generell bei Verstößen gegen AGG, also da kann ich mir das auch ganz gut vorstellen.
Ja, richtig, auch das.
Perfekt. Herr Schäfer, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick und dann lassen wir uns überraschen, wie das Ganze funktioniert.
So, mach was. Alles Gute.
Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ja,
tschüss.
Das war's für heute vom Podcast für Schutz und Sicherheit. Dem Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Ich bin Jörg Zitzmann und vergiss nie, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.